und habe da gar keine Wahl, dass ich hier ein bisschen rummarschiere. Das kann man ja so machen, wenn man Gast ist. Ich hoffe, ihr könnt euch ein bisschen drauf einlassen. Genau. Ursprünglich, wie gesagt, bin ich eigentlich in Hamburg Pastor, in der Gluckstraße. Und da ist aber jetzt mein Kollege Matthias Pache heute am Predigen. Meine Frau und ich kommen aber eigentlich aus Bremen und da aus der Landeskirche. Und das ist so ein ganz klassisch gestalteter Gottesdienstraum, so müsst ihr euch das vorstellen. Also mit bunten Kirchenfenstern, wir haben Kirchenbänke, dort gibt's auch einen Altar, all das, was wir so in der Gluckstraße bei uns gar nicht mehr haben. Und ich weiß, wir saßen dann eines Morgens in diesen Kirchenbänken, meine Frau und ich, und vor uns saß ein Mann ein paar Reihen, den hatten wir so noch nie wahrgenommen. Das war aber kein Wunder, denn das war eine Landeskirche, die sehr gut besucht war. Wir haben am Sonntagmorgen immer so 500, 600 Leute gehabt und da war es dann irgendwann so, dass man eben nicht mehr jeden so ganz persönlich ansprechen konnte und wahrnehmen konnte. Und dann saß dieser Mann dort ein paar Sitzreihen vor uns und wir bemerkten, er weint. Er saß dort und ihm liefen irgendwie die Tränen übers Gesicht und immer wieder wischte er die weg. Er weinte, guckte auch nach oben, ich war mir da nicht so sicher. Schaut er sich die Kirchenfenster an oder in der Kirche, erwartet er von oben irgendwie Hilfe, was ist los? Und irgendwann stieß mich dann so meine Frau von der Seite an und sagt, Daniel, geh doch da mal hin, kümmere dich doch mal um den. Und sie sagte, ja, ich als Frau, wenn ich da hingehe, ich weiß nicht, du als Mann, wenn der da weint, ist doch vielleicht viel besser, wenn du da hingehst und einmal nachfragst. Ah, und ich war mir nicht so sicher. Ich dachte, oh Mann, wenn ich kenne den nicht, vielleicht, ich weiß nicht, ob das ein Gast ist oder ob der hier schon ewig hergeht. Naja, meine Frau lässt nicht locker, sagt, komm, jetzt geh da, gib dir mal einen Ruck, geh da mal hin. Und dann kämpfe ich so innerlich ein bisschen, aber schließlich gebe ich dem Ganzen nach, denn ich denke mir, okay, wenn Barmherzigkeit einen Platz hat, dann ja bitteschön in der Kirche. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr locker seid oder nicht. Also ich habe so ein bisschen Überwindung gebraucht, um dann auf die Person zuzugehen und bin dann zu ihm hingegangen und gehe dann in diese Kirchenbankreihe rein und sage, Entschuldigung, ich hab gemerkt, dass Sie weinen. Fehlt Ihnen irgendetwas? Kann ich etwas für Sie tun? Und dann schaut er mich an, wischt sich nochmal so übers Gesicht und er sagt, nein, danke, ich habe nur Allergie. Und ich habe ihn dann noch so als Geste der Barmherzigkeit, habe ich ihm noch ein Taschentuch gereicht und war so peinlich berührt und bin wieder zurück auf meinen Platz geschlichen. Aber ich finde, wenn man über Barmherzigkeit redet, dann fasst mein Erlebnis das ganz gut zusammen, wie es mir mit Barmherzigkeit geht. Irgendwie ist das was total Alltägliches, wie man steht auf und geht auf jemanden zu und sagt, ich sehe, du weinst, kann ich was für dich tun? Und auf der anderen Seite ist dieses Wort allein schon etwas, was nicht alltäglich ist. Barmherzigkeit kommt nicht mehr so oft vor im Sprachgebrauch. Ich habe gedacht, ich mache es uns leichter und ich guck mal im Duden nach, ob ich ein anderes Wort finde dafür. Aber da steht dann sowas wie Mildtätigkeit oder Seelengüte. Irgendwie auch nicht jetzt geläufiger, zumindest in den Kreisen, in denen ich so unterwegs bin. Und es ist irgendwie fremd. Weiß nicht, wie euch das geht, ob das vielleicht auf der Arbeit der Chef manchmal sagt, oh, jetzt müssen wir mal wieder ein Meeting zum Thema Barmherzigkeit haben oder in der Agentur, weiß ich nicht. Also Barmherzigkeit, ich verspüre da so eine Spannung. Auf der einen Seite total normal und bodenständig und auf der anderen Seite fremd und nicht ganz einfach zu greifen. Aber Barmherzigkeit ist unheimlich wichtig, denn es entscheidet über Wohl und Wehe unserer Gesellschaft, über Wohl und Wehe unserer Beziehungen, Freundschaften und auch unseres Gemeindelebens. Und deswegen möchte ich darüber sprechen. Barmherzigkeit ist wichtig, aber oft unterbelichtet, habe ich mir aufgeschrieben. Und ein Zitat fasst es ganz gut zusammen. Da heißt es, kein Weg ist so weit im ganzen Land als der von Herz und Kopf zur Hand. Und diesen weiten Weg von Kopf und Herz zur Hand, den will ich heute Morgen in den nächsten paar Minuten mit euch gehen. Wir starten mit Kopf und Herz und am Ende, wenn alles gut kommt, läuft, kommen wir auch bei der Hand an. Ich weiß nicht, wie deine Vorkenntnis beim Thema Glauben ist, ob du da irgendwie schon länger mit Jesus unterwegs bist oder nicht. Aber heute Morgen wird es um die Basics gehen, die Grundlagen des Glaubens. Und für all diejenigen, die jetzt schon länger Christen sind und sich fragen, oh Mann, hätte ich doch ausschlafen sollen oder woanders hingehen sollen, ich kenne das doch. Keine Sorge, ich habe mir die größte Mühe gegeben, dass auch diejenigen von euch, die schon länger an Gott glauben, etwas mitnehmen können. Denn das, was ich sagen werde, ist ein bisschen wie das Einmaleins. Einmaleins, also ich war nie gut in Mathe, aber das Einmaleins habe ich ganz am Anfang in der Grundschule mitgekriegt. Und obwohl wir nie so richtig warm miteinander wurden, das einmal, also selbst einmal eins ist ja noch das, die anderen Sachen noch viel schwieriger. Leider bin ich Mathe niemals losgeworden und leider ist auch mein Lehrer nie zu mir gekommen und hat gesagt, lieber Daniel, du machst jetzt Mathe schon so lange. Das einmal eins können wir jetzt streichen, wo du in die Oberstufe kommst. Nein, es bleibt immer da. Und genauso ist es im Glauben, das einmal eins, das du irgendwann ganz am Anfang einmal begriffen hast, das bleibt immer da. Und es ist gar nicht schlecht, wenn ich darüber nochmal spreche. Wir werden gleich etwas von Jesus hören, über Barmherzigkeit. Und da kommt dieses kleine Einmaleins vor. Aber ich fange jetzt mal anders an. Also wenn ich mir die verschiedenen Weltanschauungen und Religionen so anschaue, die es in der Welt gibt, dann gibt es einen ganz großen Unterschied zwischen den verschiedenen Religionen, hier hat auch jemand in Richtung Islam gebetet, und dem Christentum. Und ich versuche das mit einem Bild deutlich zu machen, einem Bild von einem immens hohen Berg. Da. Also, das ist irgendein Berg, das ist kein besonders heiliger Berg. Alle Religionen sind sich ja im Grunde einig, zwischen Gott und Mensch gibt es einen himmelweiten Unterschied. Die sind grundverschieden. Es ist so, als wenn Gott auf einem riesigen Berg sitzt und der Mensch ist am Fuß von diesem Berg. Und am Fuß dieses Berges versucht der Mensch irgendwie zu seiner Gottheit hochzukommen. Also manchen Religionen ist das vielleicht Yoga, bei anderen sind das die fünf Säulen. Der Mensch muss sich anstrengen, um seinem Gott ein bisschen näher zu kommen. Möglichst doll. Und wenn er Glück hat, kommt er ihm näher. Und das kleine Einmaleins des Christentums sagt, Weihnachten erinnert uns daran, dass unser Gott vom Berg runtergekommen ist. Und dass egal wie viel ich spende, egal wie viel Bibel ich gelesen habe, egal wie sehr ich mich angestrengt habe, ich niemals aus eigener Kraft da hochkomme, sondern dass jemand braucht, der runterkommt zu mir. Daran erinnern uns Ostern, Weihnachten. Und das ist die eine Vorbemerkung, die ich machen will, bevor ich wirklich zu dem Bibeltext komme. Das ist dieses Einmaleins. Nicht der Mensch, für das, was ich sage, nicht der Mensch ist der Ausgangspunkt, sondern Gott. Gott geht den ersten Schritt. Gott ist der Initiator. Er setzt Ziele. Er macht es möglich, dass ich Schritte gehen kann. So, und das ist die eine Vorbemerkung, die ich machen wollte, weil ohne diese Vorbemerkung wird das, was ich gleich von Jesus vorlese, hat das Potenzial zu nerven, uns in die falsche Richtung zu schicken, uns kaputt zu machen. Okay, wir lesen jetzt zwei Verse aus dem Lukas-Evangelium. Sie sind Teil der Feldrede, eine Parallele zur Bergpredigt. Und diese Passage, die wir da lesen, die hat einen ganz wichtigen Schlüsselsatz. Und ohne diesen Schlüsselsatz am Anfang könnte das, was wir lesen, auch in jedem anderen religiösen Buch stehen. Aber dieser Schlüsselsatz macht den Unterschied. Wir lesen in Lukas 6 die Verse 36 bis 37 und Jesus sagt: Seid nun barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und richtet nicht, und ihr werdet nicht gerichtet werden. Verurteilt nicht, und ihr werdet nicht verurteilt werden. Lasst los, und ihr werdet losgelassen werden. Was ist der Schlüsselsatz? Der Schlüsselsatz lautet: Seid nun barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und da kommt dieses kleine Einmaleins im Spiel, von dem ich gesprochen habe. Hier steht: Gott geht den ersten Schritt. Und weil Gott den ersten Schritt geht, macht er dir und mir den zweiten Schritt möglich. Gott geht den ersten Schritt. Gott ist barmherzig. So wird er hier beschrieben, ne? Er ist der barmherzige Vater. Bei Jesus sieht man das sehr schön. Jesus geht umher und er tut Menschen Gutes, zeigt ihnen Barmherzigkeit, ohne dass er eine Gegenleistung bekommt. Er heilt sogar Menschen, die noch nicht mal an ihn glauben. Man sieht, Gott ist barmherzig. Und dann passiert was Zweites in diesem Vers. Da steht dann, Menschen, die in den Genuss dieser Barmherzigkeit gekommen sind, werden in die Lage versetzt, anderen barmherzig zu sein. Der Schlüsselsatz, den kann man auch so wiedergeben: Weil euer Vater barmherzig ist, deshalb werdet nun auch ihr barmherzig. Oder erlebte Liebe wird zur gelebten Liebe, weil wir Liebe erlebt haben. Wenn wir die nicht erlebt haben, wird es schwierig. Das ist vielleicht der erste Ansatz. Wenn du Barmherzigkeit erlebt hast, kannst du diese Barmherzigkeit weitergeben. Und das ist so revolutionär am Christentum. Das ist der Grund, warum ich mich an Jesus so freue. Jesus kommt hier nicht mit einem Gebot. Sei barmherzig. Mach dieses nicht, tu jenes nicht. Jesus kommt nicht von außen, sondern er kommt aus einer Beziehung heraus. Und er spricht vom Vater. Er sagt, wenn du den Vater kennst, wenn du weißt, dass er barmherzig ist, weil der Vater barmherzig ist, kannst auch du barmherzig werden. Und das ist dieses Schöne am Christentum, an Jesus, dass er aus der Beziehung heraus handelt. Also nochmal zum Bild vom Berg. Jesus sitzt natürlich auch oben auf diesem Berg. Er ist grundverschieden, aber er ist da nicht oben und ruft, ey, jetzt streng dich mal an. Sondern er kommt herunter und unten am Berg angekommen sagt, ey, hack dich bei mir unter, ich helfe dir den Berg hoch. Könnt ihr mir folgen? Weil er barmherzig ist und mir Barmherzigkeit gibt, macht es mir möglich, das auch zu leben. Wir haben über dieses Thema mal im Seniorenkreis gesprochen und bei uns im Seniorenkreis ist es so gewesen, als ich diesen Bibelvers dabei hatte, da war eigentlich jeder, der irgendwie mit dem Thema Flucht zu tun gehabt hat. Im Zweiten Weltkrieg ist man entweder geflohen oder man hat Flüchtlinge aufgenommen. Und das war ganz spannend, mit dieser Brille einmal den Bibelvers zu lesen. Da war eine Frau, ich erinnere mich noch, sie sagte, sie ist aus dem Osten geflohen und dann über die zugefrorene Ostsee gekommen. Links und rechts neben ihr sind Menschen eingebrochen, ganz schlimme Situation. Und dann kommt sie endlich nach Deutschland und wird dort beschimpft. Aber dann hat sie gesagt, aber dann gab es auch andere Menschen. Und durch diese Menschen hat Gott mir Barmherzigkeit geschenkt. Die hatten selber fast nichts zu essen und dann war die dünne Suppe, die haben sie immer noch mal gestreckt, damit es für uns gereicht hat. Die Frau hat selber Barmherzigkeit erlebt und dann macht sie jetzt den Fernseher an und dann sieht sie da die Flüchtlingsströme aus dem Süden, sieht die Reportagen über Flüchtlinge und das macht was mit ihr. Weil diese Frau selber Barmherzigkeit erlebt hat, weil sie selber auf der Flucht gewesen ist und gemerkt hat, welchen Unterschied es macht, wenn Leute barmherzig sind. Deshalb schaut sie diese Bilder mit einem riesigen Mitgefühl, mit riesiger Barmherzigkeit. Erlebte Liebe wird zur gelebten Liebe. Ich bin nicht geflohen und ich kann da quasi nicht andocken als Erfahrung, aber die Bibel sagt, auch wenn du selber nie dieses Gefühl hattest, wie es ist, zu fliehen oder Flüchtlinge aufzunehmen. Wir alle haben Gottes Barmherzigkeit erlebt. Denn die Bibel sagt, wir haben ja alle Dinge, die wir gut finden und wir bleiben aber hinter diesen Dingen zurück. Treue, Ehrlichkeit, Geduld etc. Die Bibel nennt das Sünde und es trennt uns von Gott. Aber dann wieder Weihnachten. Gott schenkt uns Barmherzigkeit. Er kommt zu uns. Er gibt uns Barmherzigkeit. Er fordert nichts, was er vorher nicht schenkt. Und das ist so ungewohnt, oder? Man kennt es ja sonst nicht, dass einem etwas geschenkt wird, ohne dass man dafür irgendetwas getan hat. Ich meine, du bekommst dein Gehalt auf der Arbeit nicht, weil dein Chef so barmherzig ist, sondern weil da ein Tauschgeschäft stattfindet. Du gibst ihm deine Zeit und deine Arbeitskraft und dafür bekommst du etwas. Oder neulich rief eine Frau bei mir im Büro an, in der Gemeinde, und sie sagte, hallo Herr Schnebel, Sie machen ja super viele Freizeiten mit der Gemeinde, ich würde Ihnen so gerne helfen. Ich dachte, auch Hilfe, super, nehme ich gerne an. Und dann erzählte sie, dass sie von einer Firma kommt, die halt professionell unterstützt. Und natürlich war das ein Tauschgeschäft, was sie mir vorschlagen wollte. Ihre Hilfe gegen mein Geld. So ticken wir, dass wir auf Basis von Macht oder Tauschgeschäften denken. Und ich denke manchmal auch, wenn wir über das Thema Kinder oder Kinderkriegen sprechen, geht es um Macht, Nutzen oder Tausch. Was nutzt es mir, Kinder zu kriegen? Was bringen die Kinder? Und Jesus sagt, werdet barmherzig, weil Gott zu euch barmherzig ist. Jetzt habe ich viel über den Kopf geredet oder ein bisschen über das Herz und jetzt bin ich bei der Hand. Wie kann all das funktionieren? Wie kann Lukas 6 Realität werden? Und deswegen will ich mit euch zum Abschluss überlegen, wie kann ich mir Gottes Barmherzigkeit bewusst machen? Es ist ja das eine, dass das in der Bibel steht, es ist das andere, das mit dem eigenen Leben zu verknüpfen. Wie kann ich mir das bewusst machen? Die Bibel, wie gesagt, geht ja ganz selbstverständlich davon aus, dass jeder Barmherzigkeit erfährt, erlebt. Jetzt geht's an uns, mal zu überlegen, wo habe ich das denn erlebt? Und da will ich euch helfen mit drei Fragen. Kannst du dir aufschreiben, vielleicht hilft das, wenn ihr euch zum Hauskreis trefft oder zum Gebetstreffen oder einfach nur, wenn du heute Abend im Bett liegst und nicht einschlafen kannst, kannst ein Dankgebet sprechen. Ich versuche dir jetzt zu helfen. Also, drei Fragen. Überleg einmal, gibt es Beziehungen, in denen ich Gottes Barmherzigkeit erlebe? Gibt es Beziehungen in der Familie, im Freundeskreis, auf der Arbeit, in denen ich Barmherzigkeit erlebe? Du kannst auch überlegen, wurde mir irgendwann im Leben ein Neuanfang geschenkt? Gesundheitlich, finanziell, beruflich, in der Liebe. Wurde mir irgendwann ein Neuanfang geschenkt? Oder eine andere Frage, um sich Barmherzigkeit vor Augen zu führen. Gibt es Augenblicke bei mir im Alltag, die ich mal zweckfrei gestalten darf? Wo es nicht um Nutzen geht? Vielleicht sowas wie ein Sonntag. Auch ein Tag der Barmherzigkeit. Gottes Barmherzigkeit, deswegen frage ich euch so, das ist nichts Abstraktes. Er kommt ja in Jesus Christus, in einer ganz realen Person und will uns da seine Barmherzigkeit zeigen. Und er ruft uns jetzt und sagt, tut's mir nach, ahmt mich nach. Und dafür habe ich euch auch einen Merksatz mitgebracht und der lautet, wie Gott mir, so ich dir. Wie Gott mir, so ich dir. Das ist der Merksatz. Und dieser Satz soll so ein bisschen an das kleine Einmaleins erinnern. Das heißt, nicht du bist der Ausgangspunkt für mein Handeln, sondern Gott ist der Ausgangspunkt, wie ich mit dir umgehe. Und dieses, wie Gott mir, so ich dir, das soll helfen, dass es besser klappt in der Ehe, in den Freundschaften, im Straßenverkehr oder auch in der Gemeinde. Denn du hast es so beschrieben, wir lieben einander, aber ich glaube, man braucht nicht viel Fantasie, um zu wissen, Gemeinde kann auch richtig anstrengend sein. Ich bin Pastor, ich verbringe viel Zeit in der Gemeinde und vielleicht ist Lübeck die Ausnahme. Ich rede jetzt mal nur über Hamburg und ihr guckt mal, ob ihr da total außen vor seid. Ja? Meine Gemeinde, ich liebe meine Gemeinde, ich liebe die Leute meiner Gemeinde, aber Gemeinde ist auch etwas absolut Zerbrechliches, weil wir da drin sitzen. Und das ist aber nicht schlimm. Dietrich Bonhoeffer hat gesagt, erst die Gemeinschaft, die in die große Enttäuschung hineingerät, fängt an zu sein, was sie vor Gott sein soll. Schwieriger Satz, ich lese ihn nochmal. Erst die Gemeinschaft, die in die große Enttäuschung hineingerät, fängt an zu sein, was sie vor Gott sein soll. Wenn wir Enttäuschung erleben, ist es nicht mehr eine Gemeinschaft des Anspruches und des Stolzes, sondern es wird eine Gemeinschaft der Vergebung. Ja, wir sind nicht perfekt, aber wir vergeben einander. Eine Gemeinschaft der Barmherzigkeit entsteht. Und das Ding ist, wenn wir das nicht schaffen, wenn wir es nicht schaffen, auf dieser Basis von wie Gott mir, so ich dir zu leben und dann die Zelte abbrechen, dann werden wir Nomaden. Dann werden wir Nomaden, die weiterziehen von Freundschaft zu Freundschaft, von Gemeinde zu Gemeinde, von Beziehung zu Beziehung und unterwegs macht das was mit unserem Herzen. Wir verbittern. Mit dem was? Wenn wir unsere Zelte abbrechen? Ja, wenn wir das nicht schaffen. Ach so, genau. Wir haben ja keine Alternative. Es ist schwierig, in einer Gemeinschaft zu leben, wo man sich auch enttäuscht. Aber man hat keine Alternative. Wenn man sagt, ich breche immer dann mein Zelt ab, wenn es schwierig wird, wenn mich jemand enttäuscht oder verletzt hat, dann ziehen wir weiter. Und dieses Weiterziehen ist scheinbar eine Lösung, aber tatsächlich passiert ja was mit uns. Jeder, der mal den Bruch einer Beziehung erlebt hat, der weiß, was ich meine. Jemand, der mal eine Gemeindekrise erlebt hat, der weiß, was ich meine. Aber in der Krise drinne bleiben und Barmherzigkeit versuchen, mit Gottes Kraft zu leben. In der Ehe mit Gottes Kraft zu leben und zu überleben. Das macht etwas. Und wir scheitern immer wieder, ne? Immer wieder, auch in den Beziehungen, die uns am liebsten sind. Ich bin nicht der Vater, der ich gerne wäre. Ich bin oft auch nicht der Ehemann, der ich gerne wäre. Vielleicht bin ich die Ausnahme, vielleicht kennt ihr das. Und immer dann, wenn wir in diese Enttäuschung hineingeraten, dann gibt's eine Gefahr. Die Gefahr sieht so aus, dass man innerlich seinen Notizzettel rausholt und anfängt, eine Strichliste zu führen. Er hat schon wieder vergessen das. Wieder mal hat sie nicht das. Und anstatt, dass Gott der Ausgangspunkt für unser Handeln ist, wird diese Strichliste zum Ausgangspunkt für mein Handeln. Und wenn das passiert, dann kommt das Gegenteil von Barmherzigkeit. Dann wird es kalt, dann kommt Distanz. Und dann sind wir auf einmal diejenigen, die sich auf diesen Berg setzen. Dann sitzen wir auf einmal auf dem Berg und brüllen zu unseren Kindern, Ehepartnern oder Kollegen runter: Jetzt streng du dich mal an. Jetzt zeig mal, dass du es wert bist, dass ich mich um dich kümmere, dass ich dir meine Zeit schenke, dass ich dir meine Liebe gebe. Ich werde von hier oben nicht runterkommen. Du hast eine Bringschuld. Und das fühlt sich erstmal richtig gut an, oder? Im ersten Moment denkt man, oh. Aber im zweiten Moment macht das auch wieder was mit uns. Das macht uns traurig, langfristig macht es uns einsam, kaputt und auch krank. Und Jesus ist so gut, dass er sagt, ey, ich lass dich da oben nicht auf deinem Berg, ich lade dich ein zu einem gesunden Leben. Indem er sagt, sei barmherzig, wie dein Vater barmherzig ist. Ich will mit euch so zum Abschluss so einen Blick auf die Woche nehmen. Überleg mal, in welcher Stelle will ich in dieser kommenden Woche barmherziger leben als letzte Woche? Gibt es eine Situation, die du dir vor Augen malst, kommende Woche ein Gespräch oder eine Reise oder vielleicht eine Beziehung, wo will ich barmherziger leben? Menschen werden dich auch diese Woche enttäuschen. Wie willst du auf diese Versäumnisse reagieren? Auch diese Woche werden wieder Dinge schieflaufen. Schon mal überlegen, wie will ich damit umgehen? Vielleicht musst du aber auch Buße tun und sagen, wo habe ich eigentlich in der vergangenen Woche Menschen Barmherzigkeit verweigert? Und dann, wie könnte ein praktischer Akt der Barmherzigkeit aussehen? In der Familie, auf der Arbeit, in der Nachbarschaft? Wie könnte sowas praktisch werden, dass es nicht abstrakt bleibt? Denn die Bibel, die gibt uns ja eine Entscheidungsfreiheit. Und ich habe das mal so genannt, der eine Weg ist der Weg der beleidigten Leberwurst, der andere Weg ist der Weg des barmherzigen Lebensspenders. Und du hast die Entscheidung, welchen Weg du wählst. Die Bibel sagt immer wieder, bei all dem, was uns im Leben widerfährt und worüber wir keine Kontrolle haben, wir sind keine Opfer unserer Umstände. Wir sind keine Opfer unserer Umstände. Wir sind Kinder Gottes. Und wir können entscheiden. Wir können entscheiden, beleidigte Leberwurst oder barmherziger Lebensspender. Ich mache es einmal deutlich und dann bete ich zum Abschluss. Also, die beleidigte Leberwurst zum Beispiel, die zieht sich zurück, weil alles immer schlimmer wird, man geht nicht mehr wählen, man engagiert sich nicht, hat eh alles keinen Sinn. Der barmherzige Lebensspender, der weiß ja, manches wird vielleicht schlimmer, aber er sucht nach Wegen im Kleinen Veränderungen zu bewirken. Beleidigte Leberwurst sagt, ah, mein Kleingruppenleiter, hier mittwochs treffen wir uns zum Hauskreis, ich weiß ja nicht so recht. Der barmherzige Lebensspender sagt, wie kann ich ergänzen? Wie kann ich beitragen? Wie kann ich etwas reinbringen? Die beleidigte Leberwurst beschwert sich über den Service im Restaurant oder im Geschäft und der barmherzige Lebensspender weiß, ja oft bin ich doch auch schlecht gelaunt und nicht so auf der Höhe der Dinge. Die beleidigte Leberwurst fragt, warum befriedigst du nicht meine Bedürfnisse? Und der barmherzige Lebensspender sagt, wie kann ich dich eigentlich besser lieben? Und das Gute ist, Jesus hat den Weg des barmherzigen Lebensspenders gewählt. Als er am Kreuz von Golgatha gestorben ist, 3 Tage später auferstanden ist, da hat er gesagt, ich will der barmherzige Lebensspender sein. Ich sehe meine Kinder und ich sehe deine schlechte Laune, ich sehe deinen Egoismus, aber ich will dich lieben. Und dieser barmherzige Lebensspender lädt uns ein, es ihm gleich zu machen. Wie? Nochmal Vers 36. Werdet barmherzig, weil Gott zu euch barmherzig ist. Ich bete. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir dafür, dass du nicht auf dem Berg oben geblieben bist, uns angebrüllt hast, sondern hinabgekommen bist, um uns Barmherzigkeit zu zeigen, vorzuleben. Und deine Einladung, barmherzig zu leben, das ist nicht nur irgendwas, was man tun muss, weil man an dich glaubt, sondern etwas, was uns zutiefst gut tut. Und Jesus, du kennst unsere Unvollkommenheit. Du siehst, wo es diese Woche auch schlecht gelaufen ist, in unseren Beziehungen, auf der Arbeit, vielleicht auch in der Gemeinde. Und wir danken dir von Herzen dafür, dass es immer einen Weg zurück gibt, dass es immer Vergebung bei dir gibt. Und ich möchte dich bitten für all diejenigen, die vielleicht heute Morgen ein bisschen niedergeschlagen sind bei diesen Worten, dass du ihnen neu zusagst, dass du sie lieb hast, dass es Vergebung gibt und einen Neuanfang. Und dann wollen wir dich auch bitten, dass du uns ausrüstest für die kommende Woche, dass wir wirklich barmherzige Lebensspender sein können. Im Umgang mit unseren Familien, Kollegen, Freunden, in der Gemeinde. Hilf du uns, Herr. Amen.